Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin, Literaturaktivistin und Host und Erfinderin dieser kleinen Nerdshow. Meine heutige Gästin ist die wunderbare Schriftstellerin Karush Taha. Karush ist im Jahr 2018 mit ihrem furiosen Debüt Beschreibung einer Krabbenwanderung auf der literarischen Bühne aufgetaucht. 2 Jahre später hat sie dann mit Im Bauch der Königin nachgelegt und ist für diesen fantastischen Roman mit Lob und Preisen überschüttet worden. Und sie hat nicht eine, nicht zwei, sondern gleich 4 Autorinnen mit in unser Gespräch gebracht und sich gewünscht, dass wir uns thematisch auf den Einfluss von Autorinnen of Color auf unsere Schreibbiografien konzentrieren, aber auch, was es für uns selbst bedeutet, als nicht deutschstämmige Autorinnen öffentlich zu sein. Deshalb sprechen wir erstmal viel über Toni Morrison, Emine Sefki Östermar, Edla Adnan und Zadie Smith, aber auch über Rassismus in der Branche, exotisierende Literaturveranstaltungen mit Samovar, engstirnige Rezensenten und die Enge von Schubladen, in die man als Migrationsmaskottchen einsortiert wird. Weil unser Gespräch einfach nicht enden wollte, haben wir unfairerweise das Werk von Zadie Smith am Ende wirklich nur ganz kurz ankratzen können und bitten Zadie und all ihre Fans einfach mal um Verzeihung. Wir holen das dann ein anderes Mal nach. Kleiner Disclaimer, wir hatten leider diesmal auf beiden Seiten ein kleines Lärmproblem. Bei Karush im Hintergrund gab es jede Menge Verkehr und Sirenen und bei mir nebenan gab es Bauarbeiten. Ich hoffe, ihr lasst euch von diesen kleinen Störgeräuschen nicht abschrecken und könnt dieses lange, intensive, meandernde Gespräch genauso genießen wie wir, als wir es geführt haben. Wie immer findet ihr sämtliche Links und Hinweise zu den Büchern, Autorinnen und Artikeln, über die wir sprechen, in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt, uns empfehlt und uns bei Instagram unter vampire-podcast folgt. Und jetzt viel Spaß mit Karush Taha.
Karush, meine Liebe, herzlich willkommen zu Vampire.
Hey Rasha.
Es ist so schön, ich habe mich so gefreut auf unser Gespräch heute.
Ja, ich mich auch. Wir waren ja die ganze Zeit schon mitten im Gespräch und jetzt fangen wir nochmal an.
Wir tun jetzt so, als würden wir uns jetzt gerade erst zusammentun, aber in Wirklichkeit haben Karush und ich schon seit einer Stunde hier uns aufgewärmt.
Karush. Aber das ähnelt ja auch so dem Schreiben, ne? Oder? Dass man sich erstmal aufwärmt und dann immer wieder neu anfängt.
Es ist ja gewissermaßen ohnehin alles ein Prozess, das Denken und das Schreiben und das sich austauschen und dann wieder von vorne anfangen und wieder verwerfen und dass unser Job ja so ein bisschen so rhizomatisch funktioniert und gar nicht linear. Das muss man ja auch erstmal begreifen, aber for the sake of this Aufnahme versuchen wir jetzt einfach mal, uns ein bisschen strukturiert zu unterhalten. Aber es macht auch gar nichts, wenn das nicht funktioniert, weil das ist ja auch der Charme unserer Freundinnenschaft gewissermaßen. Karush, du hast dir gewünscht, als wir uns ausgetauscht haben, was wir hier machen wollen und das eigentliche Konzept ja eben immer ist, meine Gästin bringt eine Autorin-Heldin mit, hast du erst ein bisschen überlegt und dann hast du gefragt, sag mal, können wir nicht eigentlich einfach über BPOC-Autorinnen sprechen allgemein und deren Einfluss auch nicht nur auf deine, sondern auch auf meine, also unsere gemeinsame Schreibbiografie und gewissermaßen unser Gespräch so komplett an diesem Thema entlanghangeln und orientieren, weil es da sehr viel zu sagen gibt und so. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum liegt dir das am Herzen?
Also zum einen, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte zwischen all den tollen Schriftstellerinnen und zum anderen, weil es mich gerade tatsächlich sehr beschäftigt, auch mit dem dritten Roman, dass ich da wieder versuche, eine Stimme für diese Frauenfigur zu finden. Und gemerkt habe, wie oft ich auch zu diesen Schriftstellerinnen zurückkehre und auch gar nicht irgendwie das Buch an ein Stück lese, sondern immer wieder reinlese, um mich so auch bei dieser Sprache zu bedienen oder um irgendwie so ein Gefühl zu bekommen dafür, wie sehr man in so eine Sprache auch reinfallen kann. ganz, ganz besonders, also bei allen, ich brauche jetzt nicht irgendwie eine zu erwähnen, aber weil Emine Sefki Östermeier auch auf Deutsch schreibt, bei ihr besonders, dass ich da nicht wirklich am Stück lese, sondern immer wieder mal aufschlage, wie so eine Bibel, wie so ein Koran, dass ich immer wieder aufschlage, eine Szene lese und wieder zuklappe. Ich habe hier auch diese dicke Ausgabe, das nennt sich Sonne auf halbem Weg, die Istanbul-Berlin-Trilogie. Und das ist ja wirklich, ne?
Also das ist Ziegelstein.
Ein Ziegelstein. Und das so am Stück zu lesen, ist halt einfach super unhandlich. Deswegen, ja, weil ich immer wieder zurückkehre zu diesen Frauen und dachte, wenn ich über eine spreche, werde ich sowieso auch über die anderen sprechen. So. ich kann gar nicht anders. Daher dachte ich, und das passt ja auch für uns beide, also weil wir diese Frauen ja wirklich als Heldinnen sehen und ohne ihre Existenz, das kann ich mit Sicherheit sagen, hätte ich auch so, wie ich schreibe, hätte ich nicht geschrieben.
Ja, geht mir genauso. Also nur der Klarheit halber, wir haben wir haben lange überlegt, auf wen wir uns konzentrieren und haben dann am Ende ausgewählt Toni Morrison, die du sehr verehrst auch, und Emine Sefki Östermeier, die wir beide auch sehr verehren, und dann haben wir noch Zadie Smith ausgewählt und Ed Ladnan, die du vorher nicht kanntest, aber die für mich eine sehr große Heldin ist und von der ich eigentlich von Anfang an dachte, ich wusste, dass sie dir gefällt.
Mhm. Und sie tut es.
Habe ich mir, das wusste ich. ich würde gerne mal, also es ist ja so ein bisschen, ich habe auch, nein, anders. Als wir gerade eingeschaltet haben und uns vorher ausgetauscht haben, hast du sofort gesagt, ich habe ein bisschen Panik vor dem Gespräch, weil ich glaube, dass wir dem nicht gerecht werden, und ich stimme dir da total zu. Wir haben uns Riesinnen vorgenommen, aber auch, weil im Gegensatz zu den anderen Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe mit den Kolleginnen und Freundinnen, reden wir ja hier auch mal jenseits vom Literarischen auch über deren Wichtigkeit in ihrer Existenz als Schriftstellerinnen, als Frauen, die eben nicht Susanne Müller heißen zum Beispiel. Mhm. Und eigentlich würde ich gern ganz zu Anfang kurz bisschen darüber sprechen, weil ich dann eigentlich finde ich es irgendwie cooler, wenn wir direkt irgendwie das Literarische dann irgendwie größer machen. Aber geht es dir auch so, weil genau wie ich, du schreibst auch auf Deutsch, du hast es gerade über Emine Sefki Östermeier auch gesagt, sie schreibt auf Deutsch, als du angefangen hast zu lesen, du bist ja erst auch mit 11, glaube ich, nach Deutschland gekommen, hast die Sprache gelernt und irgendwie, dass du angefangen hast zu lesen, und irgendwann, wann ist dir bewusst geworden, dass du, oder wann hast du mal eine Autorin in der Hand gehabt oder ein Autor auch, das müssen wir ja auch, haben wir auch schon im Vorab gesagt, es gab einfach sehr wenig für uns, sage ich jetzt mal, um irgendwie zu sagen, da spiegelt man sich. Und es sind eben Männer und Frauen gleichermaßen gewesen, für mich als junge Frau zumindest. Und für mich hatte das eine wahnsinnige Wichtigkeit, alleine nur die Namen zu sehen auf den Buchdeckeln. Und zu sehen, dass sie auf Deutsch schreiben, wie Feridun Saimoglu zum Beispiel und Emine Sefki Östermeier. Und später dann zu begreifen, es gibt Bücher, die übersetzt wurden. Und für mich war das zum Beispiel ganz, ganz viel Mahmoud Darwish, der palästinensische Dichter, der auch auf Deutsch zum Glück auch in guter Übersetzung von Stefan Weidner meistens erhältlich ist. Und als dann Zadie Smith auftauchte und die ein Samad Iqbal in ihrem Buch hat, der Muslim ist, und überhaupt diese junge Frau, die schwarz ist und diesen Turban trägt und irgendwie so rotzfrech und lustig, aber literarisch irgendwie über so ein Milieu schreibt, das in der deutschen Literatur nicht vorkam. Und das hatte für mich erstmal ganz oberflächlich überhaupt nichts mit den Texten als solchen zu tun. Wie war das bei dir? Kannst du das noch so rekonstruieren?
Ja, total. Also das, meine literarische Bildung hatte ich ja ausschließlich aus der Schule mitbekommen, gar nicht irgendwie vom Elternhaus. Und ich habe in meinen Teenagerjahren habe ich ja auch trotzdem geschrieben, aber all meine Figuren hatten so weiße Namen, hatten irgendwie, haben auch, aber auch gar nicht irgendwie in Deutschland gespielt, sondern so in den Staaten, weil das ja, das war cool so. Und erst mit Sandra Cisneros, eine mexikanischstämmige Schriftstellerin aus den Staaten, sich sie zum ersten Mal gelesen habe im Spanischunterricht, obwohl sie auf Englisch verfasst, aber sie wurde ins Spanische übersetzt, war das für mich wie so eine Offenbarung, weil sie diese einfachen Geschichten der Einwanderer, der mexikanischen Einwanderer erzählt hat und das war meiner Welt schon so nahe, dass ich dachte, ah, wow, es ist anscheinend es wert, dass diese Geschichten so aufgeschrieben werden und mit was für einer schönen Sprache sie es tut und mit was für einer Leichtigkeit sie es tut. Meine Biografie war natürlich mir viel zu nah, um einfach so darüber zu schreiben und natürlich, weil mir einfach eine Sprache dafür gefehlt hat. Ich wusste nicht, wie ich diese kurdischen Konflikte in meinem Kopf hatte ich sie natürlich so kategorisiert, kurdische Konflikte in diese deutsche Sprache bringen kann. Gibt es denn dafür überhaupt, gibt es dafür Formulierungen? Mhm. So. Und dann kam eben Sadie Smith, das war tatsächlich auch, als ich sie dann gesehen habe, diese wunderschöne Frau erstmal und dann, ich sehe, klar, sie ist schwarz, aber für mich war es so, okay, sie schreibt aber über Einwanderer und dann hatte ich, wie heißt der denn, Hanif Qureshi?
Ja, Hanif Qureshi ist für mich auch total wichtig gewesen.
Und wir hatten im Leistungskurs, haben wir eine Kurzgeschichte von ihm gelesen, My Son, the Terrorist. Mhm. Und die Geschichte, ich dachte so, oh wow, wie cool ist das denn? Mhm. Also ein Problem, was gerade auch in meiner Community, nicht unbedingt in Deutschland, aber in meiner Community auch irgendwie besprochen wird, dass diese jungen Männer alle den Islam ein bisschen zu ernst nehmen. So. Und das war damals so in Deutschland gar nicht so das Gespräch. Das lag noch viel zu weit weg. Und das war ja ne, mit 11. September, das hatte ja nur was mit New York zu tun. Aber das hatte nicht wirklich so, das war kein europäisches Problem so in der Gesellschaft. Und das hat mich aber total dazu inspiriert, so meine eigene Story, nicht meine eigene, aber so eine davon inspirierte Geschichte zu schreiben. Und ich kann mich auch genau an den Titel erinnern. Ich habe es irgendwie 12. September genannt, nämlich so die Nachwirkungen von diesem 11. September, wie Muslime von da an gesehen worden sind. Und das war für mich echt so, das war wie so ein Durchbruch, als ich dann diesen kurzen Text geschrieben hatte. Und ich habe damals noch auf so einer Internetplattform habe ich das veröffentlicht. Und das wurde angenommen, das wurde verstanden, vor allem von deutschen LeserInnen. Das hat mir so Mut gemacht, tatsächlich weiterzuschreiben, tatsächlich bei diesen Konflikten zu bleiben, die viel näher an mich als Person sind, als irgendetwas Ausgedachtes, was ich mal in einem Film gesehen habe und was mich inspiriert hat.
Das finde ich total wichtig, weil das eine Sache ist, ich habe immer das Gefühl, das kann man deutschen LeserInnen auch, aber vor allem Menschen in diesem Betrieb, über den wir ja auch sehr viel sprechen immer, also sprich RezensentInnen, JournalistInnen, Menschen in diesen Verlagen, wahnsinnig schwer klar machen, wie wichtig das ist, dass man das Gefühl hat, man darf über das schreiben, was einen beschäftigt, ohne dann gleich exotisiert zu werden. Also das ist ja auch irgendwie ganz, also aber vielleicht können wir da später drüber sprechen. Das ist ja, wir wollten dem ja auch nicht so furchtbar viel Raum geben, weil wir gerne literarisch reden wollten. Aber du siehst schon mein Problem, dass es alles so miteinander verknüpft ist, ne? Also auch was du sagst, halt eine Sprache zu finden für das, was dich beschäftigt. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dir im Kopf sozusagen die Erlaubnis zu geben, überhaupt da nach einer Sprache zu suchen.
Ja, und das ist ja auch das, was du angesprochen hast mit den Rezensionen, mit den Rezensentinnen. wir schreiben darüber. Wir haben sehr lange gebraucht, um darüber zu schreiben, bis wir uns selber die Erlaubnis gegeben haben, zu sagen, es ist in Ordnung, darüber zu schreiben, über diese privaten Konflikte, über die Konflikte, die in meiner Community stattfinden, und das so zu schreiben, dass ich mich nicht selber zensiere. Es ist aber eine andere Sache. Wir haben das verfremdet, wir haben das künstlerisch aufgearbeitet, auf die Bühne zu kommen, um dann von ModeratorInnen einzig und allein auf diesen privaten Konflikt reduziert zu werden. Ja. Und das wird einfach der Arbeit dann nicht gerecht. Und dann fängt so eine Trotzreaktion bei uns an, dass wir sagen, Moment mal, wir haben hier eine gewisse Arbeit, eine künstlerische Arbeit geleistet. Lass uns erst darüber sprechen. Und während wir darüber sprechen, werden wir nicht drum herum kommen, auch über diese Konflikte zu sprechen. Und das ist meistens so das Problem mit ihnen, dass sie glauben, etwas verstanden zu haben und nehmen dann so eine Abkürzung und dann reagieren wir allergisch.
Ja, das ist total richtig, dass wir allergisch reagieren. Lass uns doch mal, ehe wir jetzt, weil ich weiß, dass wir darüber könnten wir 3 Stunden sprechen, über diese Kopfschmerzen, die uns das alles bereitet. Aber lass uns doch mal das machen, was wir viel lieber machen, in die AutorInnen in die Autorinnen einsteigen. Yes. Bring uns doch die erste mal an den Tisch. Ich überlasse es dir, mit wem du gern anfangen möchtest und was sie dir bedeuten. Also irgendwie, was bedeuten dir diese? Also du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, aber sprich zu uns. Naja,
ich habe zum Beispiel, ich glaube, wir können, ist das so schwierig, so eine, ich will nämlich keine Hierarchie hier aufmachen.
Wir machen keine Hierarchie auf. Was liegt da zu oberst auf deinem Stapel? Das ist ja
Toni Morrison's The Bluest Eye. Das habe ich nämlich sehr spät eigentlich gelesen. Ich habe Toni Morrison erst im Studium kennengelernt. Ich habe Anglistik studiert, nicht Germanistik. Und es ist mir unbegreiflich, warum wir das eigentlich nicht schon im Englisch-Leistungskurs so gelesen haben. Aber trotzdem ist es gut, dass ich sie auch im Studium kennengelernt habe und auch tatsächlich das erste Buch erst im 6. Semester von ihr gelesen habe. Das war in den Staaten, das war sehr intensiv. Wir haben da zum Thema Conspiracy Theories haben wir ihr nicht Beloved gelesen, Paradise. Und was ich an Toni Morrison schätze, ist einfach diese Intimität der Figuren. Wenn man einen Raum betritt, dann sehen wir diese Figuren, dann dürfen wir sie anfassen, dann hören wir sie, wir riechen sie. Und das alles erlaubt sie einem, ohne zu verurteilen. Das finde ich so beeindruckend bei ihr, dass sie es tatsächlich schafft, selbst den schlimmsten Täter eine Geschichte zu geben, um zu sagen, er ist nicht einfach nur als Täter geboren und er ist nicht einfach nur ein schlechter Mensch, sondern klar, die Umstände, die Gesellschaft, aber was ihr bei ihr natürlich auch eine sehr große Rolle spielt, ist eben Race. Und das finde ich jedes Mal bei ihr beeindruckend, dass ich jeder Figur einfach alles abnehme, was sie sagt und dass sie, egal wie, was für eine kleine Nebenrolle diese Figur spielt in der Geschichte, dass sie trotzdem, dass Toni Morrison ihr trotzdem so den Respekt erweist, dieser Figur eine Geschichte zu geben, einen Hintergrund und sie menschlich darzustellen. Und bei The Bluest Eye, das war für mich tatsächlich einer der wichtigsten Bücher von ihr. Es ist ihr Debütroman gewesen, den hat sie mit 39 verfasst. Und die erste Auflage ist, ich weiß nicht, waren vielleicht 200 Exemplare, das hat sich ziemlich schlecht verkauft, beziehungsweise die Leute waren dumm, es nicht zu kaufen. Aber so.
Weißt du, wann er erschienen ist? Ich meine, ich gucke gerade, ob das hier.
Also sie hat sie in den Dings 60ern geschrieben und ich meine, es ist.
Ich gucke gerade in dem.
in den 60ern geschrieben, das weiß ich. Weil
First published 1979, ein Jahr nachdem ich, also schon über 40 Jahre her. Aber ja, eben hat dann offensichtlich auch, wenn du sagst, sie hat es in den 60ern geschrieben, noch eine ganze Weile gebraucht, bis sie es dann erstmals veröffentlicht hat.
Ja, weil es eine Geschichte ist, die, die glaube ich auch damals in den 60ern, da war ja diese ganze Bewegung mit Black Beauty so schon im Gange, aber es wurde trotzdem nicht verstanden, worum es hier geht. Und was mich beeindruckt hat, war tatsächlich die Form von diesem Buch. Mhm. Also es hat einfach mehrere Anfänge. Es fängt einmal damit an, dass man, dass es eine Erzählstimme gibt, die eine Geschichte vorliest von Dick and Jane. Das ist so ein amerikanischer Kinderbuchklassiker. Und es ist nicht klar, wer es vorliest. Es wirkt, als wäre es ein Elternteil, das dem Kind was vorliest. Und es geht natürlich darum, dass diese Dick and Jane so blond, blauäugig, rosige Haut haben und dass es halt ein Kinderbuchklassiker ist und wir kennen halt die amerikanische Geschichte, wie viele Menschen, wie viele diverse Menschen dort leben, aber alle Kinder müssen mit Dick and Jane quasi ihre Sprache lernen, die einfach nicht zu ihrer Welt passt, aber es wird so passend gemacht. Und diese Stimme, was ich so fast schon gruselig an dieser Stimme finde, es wiederholt sich, es gibt viele Wiederholungen, es ist fast schon wie so eine Gehirnwäsche und irgendwann gibt es keine Zeichensetzung mehr und irgendwann gibt es auch keine Leerzeichen mehr. Es wird einfach so super hypnotisch, ja? Und dann endet es. Man fragt sich, was war das jetzt? Und dann fängt der zweite Anfang fängt dann an und das ist die Rahmenhandlung für die Geschichte, die dann darauf folgen wird. Nämlich in dieser Rahmenhandlung wird die Handlung und die eigentliche Katastrophe schon vorweggenommen. Nämlich die Katastrophe ist, dass Pecula von ihrem Vater vergewaltigt worden ist und dass ihr Baby ja tot auf die Welt kommt. Das Ganze wird erzählt aus der Perspektive von zwei Schwestern und sie setzen das mit den im Deutschen ist das, glaube ich, mit Ringelblumen übersetzt. Marigolds.
Ich habe es auch nur auf Englisch hier liegen. Ich weiß es leider auch
okay.
nicht. Aber,
naja, dann Marigolds. Ja. So, ja. Ich weiß nicht, was für Blumen das sind.
Ich glaube, Marigolds sind Ringelblumen.
Ja, okay. Ja. Dass sie sagen, wir haben wahrscheinlich den Samen zu fest in den Boden gelegt. Und deswegen sind die Ringelblumen, konnten nicht wachsen. Genauso hat es Pekulas Vater getan. Und man ist so, okay, es geht um eine Vergewaltigung. Also diese Gleichsetzung, die aus so einer, wir wissen, so einer kindlichen Stimme erzählt wird und dann, dass die Natur sich auch, diese Naturgewalt sich dagegen wehrt. Und dann gibt es einen dritten Anfang und das ist dann die tatsächliche Geschichte, weil eben auch die Erzählerin sagt, wir wissen nicht, warum das passiert ist. Das Einzige, was wir machen können, ist zu erzählen, wie es passiert ist. Und da höre ich halt direkt auch Toni Morrison aus ihren ganzen Interviews, weil ich mir natürlich all ihre Interviews so durchgesehen habe, durchgelesen habe, ihre Essays so gelesen habe. Und das ist, ich finde sie schon so für mich als Schriftstellerin, sie ist, wie sage ich das, ohne dass es irgendwie, sie ist für mich sehr moralisch. Also sie hat so, ich habe das Gefühl, sie ist so ethisch unantastbar, ohne aber moralinsauer zu sein.
Ich verstehe, glaube ich, was du meinst.
Sie verurteilt nicht, sie stellt es lieber dar. Ich habe sowieso jetzt, mittlerweile denke ich so, all diese Geschichten, all diese Literatur, all diese Bücher, das sind wie so Prozesse, weißt du? Mhm. Und wir sind, je nachdem, in was für eine Rolle wir uns selber begeben, sind wir Verteidiger, wir können Zeugen sein, wir können die Ankläger sein, wir können die Angeklagten sein oder wir können eben die Richter sein. Und ich habe bei Toni Morrison das Gefühl, sie ist so eine Prozessbeobachterin. Mhm. Aber indem sie all diese Ungerechtigkeiten auch in den kleinsten Dingen benennt und beschreibt, ist es nicht unbedingt ein Verurteilen, aber ist es so ein, ich habe euch das jetzt hier auf den Tisch gebracht, jetzt spricht darüber. Mhm. Und das finde ich so genial. So, wir haben das lange nicht gesehen und sie lässt es uns sehen. Mhm. Und vielleicht wirkt es dadurch so ein, es wirkt schwer und es wirkt, klar, weil es natürlich auch ethische Konflikte sind, wirkt es so, als wäre sie, als würde sie sich selber auf diese moralische Ebene stellen, an die so niemand kommt. Und natürlich als schwarze Schriftstellerin in den Staaten ist sie zum einen immer wieder darauf reduziert worden, bis sie dann irgendwann auch gesagt hat, okay, ihr macht das. Nein, ich werde es machen. Ich bin die schwarze Schriftstellerin. Mhm. Ich werde über diese Themen schreiben. Sie ist ja immer wieder in so Interviews darauf angesprochen worden. Warum schreibst du denn immer nur über Schwarze? Kannst du denn nicht über Weiße schreiben? Und sie war immer verwundert. Und natürlich wusste sie, wie rassistisch ja schon diese Frage einfach ist, zu glauben, dass erst wenn man über Weiße schreibt, dass erst dann man sich wirklich in die Top-Liga begibt und dass die Konflikte der schwarzen Menschen unwichtig sind, nicht literarisch sind, zumindest nicht wert ist, literarisch, künstlerisch bearbeitet zu werden.
Auch gar nicht sein können, das ist ja die Implikation. Sie können nicht.
Ja, und sie können eben nur sein, indem sie irgendwie in Konflikt mit einem Weißen geraten. Mhm. Aber das ist quasi nur schwarze Konflikte gibt. Das war, glaube ich, einfach diesen weißen Menschen nicht bewusst. Oder ist es ja immer noch nicht. Mhm. Und so, ich glaube, so dieses Selbstbewusstsein, wie sie natürlich aufgetreten ist, natürlich ist sie auch, als sie in diesen Betrieb kam, viel älter gewesen und schon eine Frau, die wusste, was sie will. Und in ihren Interviews sieht man ja auch, sie bleibt immer so freundlich. Und das finde ich ja so angenehm. Sie ist freundlich, aber super scharfsinnig. Mhm. Und wie sie sofort jede Frage reflektiert und darüber sprechen kann und analysiert. Es ist dann und mit einer Ruhe und Besonnenheit, das wünsche ich mir so wirklich.
Sie lächelt auch immer so ein bisschen süffisant. Wenn man sie sich auf YouTube anschaut, ist es so, sie lehnt sich dann immer in ihren Sesseln so zurück und dann hat sie immer so ein Blinzeln in den Augen und zieht so ganz leicht die Mundwinkel immer hoch und lächelt so ein bisschen. Wirklich so nach dem Motto so, ja, Schätzchen, es ist okay, dass du erst da bist. So, das dauert noch ein, zwei Jahre. Es mag ich auch. Und was ich an ihr auch, also es ist ja so, dass da haben wir ja auch privat schon mehrmals drüber gesprochen. Ich habe gar nicht so eine Beziehung zu Toni Morrison wie du. Also ich habe sie auch erst sehr spät entdeckt und tatsächlich auch erstmal nur auf Deutsch. Und alles, was du sagst, finde ich total richtig und super. Und ich habe auch The Bluest Eyes, ich hatte jetzt nicht so furchtbar viel Zeit. Ich habe das im Zuge unserer Vorbereitung jetzt versucht anzulesen und querzulesen. Ich merke, dass ich mir auch viel aufgeschrieben habe dafür. Ich habe aber vor ein, zwei Jahren oder so, als wir auch schon mal darüber geredet haben, habe ich mal Sula gelesen. Und da, alles, was du sagst, kommt mir jetzt gerade auch wieder so in den Kopf. Diese große Klarheit und eben fast Neutralität und ein bisschen irgendwie so ein zurückgelehntes, ich beobachte meine Figuren, ich gebe denen ganz viel Raum für all ihre Highs and Lows, für ihre düsteren Momente, aber auch also für ihre komplette Menschlichkeit, für das gesamte menschliche Tableau. Und es gab so eine Szene in Sula, also mehrere, aber diese eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe das fast nicht ertragen, das zu lesen, wo die Mutter, also es geht, also es ist noch relativ am Anfang des Buches, es gibt eine Mutter von mehreren Kindern und die hat einen Sohn und der Sohn ist drogenabhängig und raucht immer so Crack und so Sachen. Und das ruiniert die Familie, weil die eben auch in Armut leben und in prekären Umständen natürlich. Und als der Sohn mal wieder nach Hause kommt und es klar ist, dass er wieder in so einen Drogenrausch abgerutscht ist, geht die Mutter abends nachts in sein Zimmer, als er gerade schläft. Und es wird also völlig ganz, ganz nüchtern dargestellt, wie sie das Kerosin nimmt und diesen drogensüchtigen jungen Mann übergießt und das ganze Zimmer übergießt und dann aus dem Zimmer geht und rausgehend ein angezündetes Streichholz reinschmeißt und dann verlässt sie in aller Ruhe. Also es ist alles so wahnsinnig ruhig, fast hypnotisch, was du auch gerade, das Wort, das du auch gerade benutzt, beschrieben. Und du liest das und du kannst es fast nicht glauben und es ist eigentlich nur so in anderthalb Sätzen gesagt, dass da gerade eine Mutter ihren eigenen Sohn und ihr eigenes Haus angezündet hat. Aus welchen Gründen? Aus der absoluten Verzweiflung, der Armut, weil dieser Sohn, dem nicht zu helfen ist, die Familie ruinieren wird. Finanziell, aber auch ja eben irgendwie im Dorf oder in der kleinen Stadt und eben einfach nur Verderben bringen wird. Und ich erinnere mich, dass ich das gelesen habe, dann habe ich das Buch zugemacht, habe das auf den Boden geworfen und da so drei andere Sachen oben drauf gelegt, als wäre das wie so eine Geisterbeschwörung. So, nein, das muss jetzt irgendwie so ausfallen. Und das hat mich extrem, also man hält es fast nicht aus. Und ich hatte solche Momente auch beim Durchblättern jetzt bei The Bluest Eye. Also wo ich merke, sie kommt mir als Schriftstellerin oder die Geschichte und die Figuren kommen mir so nah, dass ich es fast nicht aushalte. Und das ist tatsächlich was, das würde ich gerne erreichen, also schriftstellerisch, also Charaktere zu haben. Also ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand sich total abgestoßen fühlt und irgendwie dann drei, aber es ist auch, das ist ja Leben, also so muss Literatur sein, ne? Wie war das mit der Axt und mit dem Schwert und mit dem Blut und das ist, also ich, das soll, also das
mit dem Eis, ja, Eis, genau. Das Eis soll es in uns. Ja. Das gefrorene Meer soll es uns.
Ja, es gibt ja so mehrere, ne? Also es muss irgendwie auch ein Schwert sein, was irgendwie uns zum Bluten bringt. Und das, also es haben ja viele Leute, haben ja da den ähnlichen Ansatz wie wir. Das würde ich mir so wünschen, irgendwann mal in meinem Leben dahin zu kommen, Charaktere zu entwickeln. Also die Kraft, das ist ja auch unglaublich anstrengend, so zu schreiben, würde ich mir.
Es ist sehr anstrengend. Ich glaube, sie sagt ja auch in ihrem Interview im Paris Review, dass es sie unglaublich angestrengt hat, Beloved zu schreiben, weil es da um eine Frau geht, eine Sklavin. Sie flieht und auf dem Weg, auf ihrer Flucht, bringt sie ihre Tochter um. Und dass sie, wie schwer es ihr fiel, dieses Kind umzubringen, literarisch das Kind umzubringen, und wie sie es machen kann, ohne vulgär zu werden, ohne dass sie, oder voyeuristisch, was auch ganz schlimm ist, und dass sie wirklich einen Nachmittag gebraucht hat, um einen Halbsatz zu schreiben. Und dass sie es auch tatsächlich diesen Mord auf einen Absatz gekürzt hat, weil sie sich dessen auch nicht schuldig machen wollte. Ja. Und das finde ich, das finde ich eine sehr, sehr berechtigte Frage, wie wir als Schriftstellerinnen mit Gewalt umgehen, dass wir ja auch nicht wollen, in unseren Geschichten Gewalt zu reproduzieren, Gewalt so darzustellen, dass irgendwer sich daran so, weiß ich nicht erfreut, aber das ist, klar soll es unangenehm sein, aber es ist halt gleichzeitig, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, aber dass ein Opfer nicht nochmal auch auf dem Blatt nochmal zum Opfer wird, weißt du? Weil das Verbrechen ist schon begangen worden. Und wie wir wissen alle, wie solche Geschichten passieren. Und unsere Aufgabe ist es ja, künstlerisch das zu verarbeiten. Und wie wir das mal anstellen, das ist ja wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber wie viel es von einem abverlangt, wie viel Energie es verbraucht, ja, das, ich finde es halt auch beeindruckend, wie sehr sie es als Mutter, sie ist nämlich Mutter von zwei Söhnen gewesen, es tatsächlich schafft, auch diese Geschichte zu schreiben.
Ja, ach, es gibt so viel zu sagen jetzt. auch diese Thematik, wie man eben Gewalt, also insgesamt, was man mit Gewalt macht im Text als Schreibende. Und aber ich glaube, da gehört ganz eindeutig auch das dazu, was du schon eingangs gesagt hast über Toni Morrison, eben dieses, sie urteilt nicht. Und das ist, also das ist zum Beispiel, was das versuche ich selber, also ich glaube, es ist ein natürlicher Impuls für mich beim Schreiben ohnehin. Und ich glaube, ich bin als Mensch eigentlich auch so, dass ich immer versuche, so, naja, irgendwie jeder ist halt so, wie er ist. Und das eben einfach nur, aber du bringst ja deine Perspektive mit, da kann man ja nichts dran ändern. Also du bringst deinen Blick in die Welt mit, wie du die Welt siehst. Und der Blick, mit dem sie in die Welt schaut, der Blick, mit dem du oder ich, das, was wir mitbringen als Brille, das können wir auch nur bedingt manipulieren, verändern, wenn wir einen Text schreiben. Also ich habe jetzt für den neuen Roman, an dem ich jetzt gerade, den ich gerade fertigstelle, der hat unglaublich viele Kreise gedreht, weil ich, als ich damit anfing, das war noch vor der Pandemie, und da hatte ich die komplett falschen Motive, das Buch anzufangen, weil ich mich nämlich nach dem ersten Buch, das ja auch in diese postmigrantische, migrantische Gegenwartsliteratur-Schublade schön einsortiert wurde, mich fast versucht, also ich habe mich gezwungen oder ich habe versucht, mich zu zwingen, mich von diesen Themen wegzudrängen. So. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es hat einfach, also ich habe gemerkt, dass die Figuren total unecht werden und klischeehaft und dass sie eben auf einmal aussehen oder sich anhören, wie genau das, was du gerade gesagt hast, wie in irgendeinem amerikanischen Film oder irgendeiner deutschen Vorabendserie, die ich mal gesehen habe. Und da konnte ich mich tot recherchieren und irgendwie mit meiner Empathie versuchen, mich reinzuversetzen, wie ich wollte. Es klang nicht echt und es ist mir überhaupt nicht von der Hand gegangen. Und dann habe ich mich sehr lange gequält. Das muss doch funktionieren. Ich mich mit sehr vielen Menschen unterhalten. Und dann kam die Pandemie, die mir ein bisschen Ausruhen Zeit verschafft hat. Und dann habe ich mich, glaube ich, einfach damit versöhnt irgendwann, weil ich gemerkt habe, ja, das, was rauskommt, ist eben mein Blick auf die Welt. So. Und was glaubst du, wie sehr kann man das eigentlich als Schreibende beeinflussen? Weil genau das, was du gerade auch gesagt hast, diese rassistische Frage an Toni Morrison, ja, warum schreiben sie denn eigentlich nicht über Weiße? Die Frage ist ja schon total blöd.
Aber weißt du was? Was die Fragenden vergessen ist, wenn nicht wir darüber schreiben, wer denn dann? Susanne? Danke. Wer soll das sonst aufschreiben? Wer wird sich denn bitte hinsetzen und beschreiben oder schreiben, was kurdischen Menschen angetan worden ist durch das Regime von Saddam, von Erdogan, von Assad, von Khomeini und so weiter und so fort? Ja. Wer wird sich denn da bitte hinsetzen und all diese schmerzhaften Leidensgeschichten aufschreiben, wenn nicht ich, weil ich eben diese Biografie habe, weil meine Eltern das durchgemacht haben, meine Großeltern, weil es ja immer noch verboten ist, Kurdisch zu sprechen, verboten ist, bestimmte Namen zu tragen. Und wenn ich es nicht tue, worüber soll ich sonst schreiben? Alles andere fühlt sich dann tatsächlich falsch an. Alles andere fühlt sich dann unbefriedigend an, weil ich ja merke, was da eigentlich innerlich in mir brodelt. Ich will das, was in mir ist, aufschreiben.
Ja.
Und also es ist, und manchmal habe ich auch tatsächlich das Gefühl, ich bin auch diesen Menschen, fast schon schuldig, das zu schreiben. Es gab 1993 einen Brandanschlag auf alevitisch-kurdische Menschen in der Türkei, in Sivas. Und darin sind viele auch Dichter verbrannt worden. Und vor dem Brand, weil sich ein Mob vor diesem Gebäude aufgestellt hatte und ja quasi den Brandanschlag verüben wollte, fragte einer den kurdisch-alevitischen Dichter Metin Altiok, was werden wir denn machen, wenn wir nicht entkommen? Und er sagte, diejenigen, die überleben, werden für diejenigen, die nicht überleben können, Gedichte schreiben. Und so ist es fast schon für mich oder für uns ein Auftrag, ohne uns damit aber eine Bürde oder eine Last, dass es für uns eine Bürde oder Last bedeutet, aber trotzdem als Auftrag zu sehen für die Menschen, die eben nicht mehr diese Gedichte schreiben können, nicht mehr diese Lieder singen können, nicht mehr Geschichten aufschreiben können, dass wir es tun können. Und natürlich die Gegenfrage, warum denn nicht?
Ja, vor allem, das ist immer so schön, wenn ich mit dir spreche, eigentlich immer, ne? Es macht immer sofort so 8 Türen auf, in die ich jetzt gerne gehen möchte. Das ist ja auch, also das könnte ich jetzt nutzen als ein bisschen uneleganten Übergang zu Etla Adnan, weil alles, was du gerade gesagt hast, erinnert mich auch daran, wie ich nämlich auf sie gekommen bin vor sehr vielen Jahren. Sie ist eine eigentlich kosmopolitische Autorin, die erst im letzten Jahr im sehr hohen Alter, ich glaube irgendwie 98 oder so ist sie, glaube ich, geworden und verstorben ist. Und ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Und als ich jung war und damit geliebäugelt habe, also jung meine ich jetzt so 16, 17, ne? Also wirklich irgendwie so, oder auch 19, schon Anfang mit Studium, 19, 20, damit geliebäugelt habe, dass ja Dichten und Schriftstellern vielleicht irgendwie eigentlich doch, also weil ich liebe doch Bücher so und warum denn eigentlich nicht, und dann dreht man diese ganzen Kreise, auch wenn man eben aus einfachen Verhältnissen kommt, dass man ja erstmal irgendwie was Anständiges lernen soll und so weiter und dass man sich das alles gar nicht traut und so, und ich habe ja in Bonn studiert. Und da gab es auf so einem Platz, gab es immer so 3 so Wagen, die haben so Secondhand-Bücher verkauft, so ein bisschen so Flohmarktmäßig, aber die standen da irgendwie immer. Und da kam ich jeden Tag dran vorbei, wenn ich vom Bus kam und in Richtung Uni gelaufen bin. Dann habe ich eigentlich jeden Tag da mindestens einmal so durchgeschaut, was es da so gibt, so für 1-2 Euro. Und dann lag da ein Buch von einer Frau, die hieß Etla Adnan, und das Buch hieß Sid Marie Rose. Und ich weiß nicht warum, aber es hat so, also ich hab das sofort gekauft, weil wegen des Nachnamens, Adnan, und ich habe natürlich hinten drauf geschaut, okay, sie kommt aus dem Libanon oder hat da zumindest gelebt. Und Sid heißt auf Arabisch, wie übersetzt man das?
Miss, auch, es ist Fräulein, oder?
Ja und nein, es ist eigentlich mehr so ein ehrenvoller Titel für Frau. Also es ist irgendwie ganz blank übersetzt müsste es heißen Frau Marie Rose, aber Sid ist eigentlich, auch wenn man sagt Sid del Ballad, ist halt irgendwie so die Königin, also nicht Königin, aber so die Matriarchin, sagen wir so. Es ist so eine, so in der Richtung. Und das ist ein Wort, das gibt's im wir sehen schon beim Übersetzen, es gibt's im Deutschen gar nicht so. Und es ist ein Buch über den libanesischen Bürgerkrieg, über eine Christin, Marie Rose, die im libanesischen Bürgerkrieg palästinensischen Moslems hilft und die dann dafür zu Tode verurteilt wird. Und zwar, und das ist der Twist an der ganzen Geschichte, von ihrer ersten großen Liebe, der auf der anderen Seite steht. Und das hört sich jetzt sehr straightforward an, aber wenn man sich das Buch anguckt, ist es genau, wie du auch über The Bluest Eye gesagt hast, nämlich genau das nicht, sondern es hat auch 3 Teile und es wird in 3 verschiedenen Stimmen und in 3 verschiedenen Styles erzählt, also auch teilweise in nur ganz kurzen Kurzkapiteln. Und die Komplexität dieses politischen Konflikts, der überhaupt gar keine Öffentlichkeit jemals gehabt hat in Deutschland eigentlich und in der deutschen Literatur schon mal gleich gar nicht, aber warum auch? kam mir in diesem Buch irgendwie vor, plus alles, was irgendwie ich in Deutschland nicht rüber retten kann. Namen, Umm Kulthum, über die wir auch viel sprechen, du und ich, wo wir ein Konzert besucht haben, was sehr schön war vor ein paar Jahren. Habe ich letztens noch die Fotos gefunden, das war so schön.
2019 war das.
Ja, vor der Pandemie, ja. In Berlin, ach, das war herrlich. All diese Dinge kamen in diesem Buch vor und ich gemerkt habe, dass das klingt und das hat mich abgeholt. Aber es hat mich aber auch eben nicht nur wegen der Geschichte und wegen der Namen, sondern es hat mich auch formal interessiert, was sie da macht und eben diese ganzen vielen widersprüchlichen persönlichen Gefühle, politischen Verhältnisse, Religion versus Staat versus Privates, alles, was in diesem Nahostkonflikt so unerzählbar ist, weil es einfach so unglaublich lang, viel, komplex, Jahrhunderte alt ist, schafft sie auf, lass mich gucken, es ist ja unglaublich schmal.
Alle Bücher von ihr sind schmal,
ganz
oder?
Schmal,
das
ja.
Finde ich so toll.
Ja. 100 Seiten.
Ja.
94 Seiten hat es. Und deswegen habe ich das gerade gesagt, ich bin ja noch ein paar Jahre jünger, denn ich hatte noch kein ausgebautes Internet, als ich das dann entdeckte. Das heißt, ich habe dann wirklich, ich habe richtig gearbeitet, um Sachen zu finden von ihr, über sie, weißt du, so Zettelkästen in der Unibibliothek plötzlich, die man dann irgendwie so durchblättern musste. Und Interneteinträge, ja, gab es ja auch nur ganz wenig. Und ich habe dann wirklich total fieberhaft versucht, alles zu finden, was ich finden konnte, was relativ wenig war zu dem Zeitpunkt. Also wir reden hier von Anfang der 2000er, 2001, 2002, so, also 20 Jahre jetzt ungefähr. Und bekannt war sie überhaupt nicht. Aber ich habe die immer so mit mir rumgetragen und sie ist jetzt im letzten Jahr ist sie wieder so ganz, ganz, ganz nah da, weil auf einmal taucht sie in meinen eigenen Texten auf, also ihr Denken und das, was sie formal versucht, das, was sie sprachlich macht, taucht auf einmal irgendwie, kommt auf einmal raus, wenn ich mich selber hinsetze und versuche, was zu schreiben. Und ich sehe das, was ich an ihr besonders schätze. Und ich glaube, es kommt natürlich auch da. Und da sind wir wieder mit dem, was ist Biografie, was ist Arbeit, was ist Text, dieses Kosmopolitische. Die Frau ist Mitte der 20er im Libanon geboren und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal nach Paris und dann in die USA gegangen und ist dann ihr ganzes Leben lang immer hin und her gependelt zwischen Beirut, zwischen den USA, wo sie auch gelehrt hat als Philosophieprofessorin, dann in Paris, wo sie jetzt ihre letzten Jahre auch verbracht hat, aber auch zuvor schon einige Jahre gelebt hat. Und ich habe das Gefühl, diese Bewegung physisch und körperlich sich immer wieder hin und her zu bewegen, das spiegelt sich bis zu den letzten Texten gedanklich wieder. In ihrer Dichtung, in ihrer Fiktion, aber auch, wenn du sie in Interviews siehst. Und vor 2 Wochen oder so war ich hier in Hamburg in den Deichtorhallen und habe mit ganz, ganz, also ich habe geweint, muss ich zugeben, eine Ausstellung gesehen, die kuratiert ist von der Al-Sharjah-Stiftung in Abu Dhabi. Und es geht um arabische Kunst der Diaspora. Und sie, Edla Adnan, sie ist auch Malerin, spielt eine ganz große Rolle in der Ausstellung. Und ich habe da gesessen, ich habe so ein kurzes Tränchen geweint, habe ich so, wie schön, sie ist hier angekommen.
Ich finde sie aber auch ultra komplex, ne? Mhm. Also etwas, was ich gerade, ich finde sie auch bewundernswert, dass sie ihre Geschichten, ihre Texte so kurz fassen kann, aber weil es einfach sehr, sehr dicht ist. Ich habe Paris gelesen und ich habe angefangen im Herzen des Herzens eines anderen Landes. Und das ist ja auch wieder
auch
eine total ungewöhnliche Form. Also es ist ja kein Roman, es sind kein Essay, es sind keine Gedichte, es sind so kurze Sequenzen, es sind so Vignetten.
Fast wie ein Notizbuch.
Es ist wie ein Notizbuch. Dann natürlich auch mit ihren Zeichnungen drin. Und ich finde es einfach ich finde es auch tatsächlich sind die, wenn das ein Notizbuch von ihr ist, dann will ich alle Notizbücher von ihr lesen. Aber es ist unglaublich dicht und unglaublich lyrisch geschrieben.
Ja.
Du hast mich ja gefragt, ob ich was vorlesen
Ja, ja, gerne. Ich, bitte, bitte, bitte.
Ich liebe ihre Sprache.
Es ist, ich auch. Ich wusste, dass du es liebst. Es ist voll, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gerade so innerlich bin. Ich so, yay, ich freue mich. Weil ich, nicht, dass ich das nicht gedacht hätte, aber ja, lies vor. Du liest aus im Herzen des Herzens eines anderen Landes was vor.
Genau. Ich habe die Traurigkeit eines Meteors. Ich zähle einen Sonnenuntergang nach dem anderen. Ich werde zum Stamm eines wunden übersäten neuen Baums, auf dem Vögel ihre Stammesversammlungen abhalten. Fisch am Morgen, Vogel am Abend, Baum den ganzen Tag, bin ich nachts ein Fluss, der nordwärts fließt. Ich muss dir außerdem sagen, ich bin jedes Jahr ein Jahr älter. Doch es gibt einen Ort in einem Gegenuniversum, wo ich jedes Jahr ein Jahr jünger bin. Ich liebe Materie. Ich schwimme in Atomen, wenn ich im Meer bin. Sand bedeckt mich an den Stränden des Pazifik und Nahrung besteht für mich aus elektrischen Teilchen. Ich liebe den Mond, weil er kalt und unfruchtbar ist und ich liebe ein warmes Bad, wenn ich von ihm zurückkehre. Ich gehöre zu denen, die den Staub nicht aus weiblichem Gehorsam küssen, sondern weil er ein Teil der Erde ist. Und die dicken, dicken Wolken rutschen mir wie Bonbons die Kehle hinunter. Es gibt ein Geheimnis um mich, meine Beweglichkeit. Ich gehe stets schneller, als ich gehe. Deshalb bin ich mir selbst so fremd. Wunderschön, oder?
Ja, ich habe auch eine Stelle aus dem gleichen Buch angestrichen, aber du hast jetzt was vorgelesen, deswegen...
Du kannst es auch gerne vorlesen, ich will es hören.
Es ist dasselbe Buch, Im Herzen des Herzens eines anderen Landes. Von Wüsten träumen, die Kakteen und alle giftigen Pflanzen aufzählen, sich nach spektakulären Sonnen sehen, einen Arm heben, dann den anderen. Den ununterbrochenen Nachrichtenfluss verfolgen und eine kaum noch erträgliche Traurigkeit empfinden, wegen des Hungergefühls im Magen so tun, als wäre alles in Ordnung in einem. Weder essen noch die Zeit einhalten, das Notizheft in die Hand nehmen, es dann wieder ins Regal legen. Mit dem Wissen leben, dass die Amerikaner, die Briten und ihre Verbündeten die Vernichtung des irakischen Volkes, der Kinder, der Männer des Iraks wünschen. Das, was jetzt geschieht, mit dem Vergleichen, was schon immer geschah. Sich an einen Strohhalm klammern, die Orientierung verlieren. Im Dunkeln auf dem Balkon herumrennen und stillstehen, die Himmelskarte lesen, die Sterne bestimmen, die Plejaden entdecken, sich an Babylon erinnern, Schwärze über das eigene Herz breiten, hineingehen, die Tür schließen, auf das leiseste Geräusch achten, einen langen Tag beenden, schlafen gehen.
Ich finde es ja bei ihr so unglaublich, wie sie es schafft, tatsächlich die Nachrichten, Geschichte, Kolonialgeschichte mit lyrischen Gedanken, mit Liedern, mit Malerei, all diese Verbindungen herzustellen, in ihrem Text zu verweben. Ich finde das beeindruckend, auch bei Paris, Paris. Erzählt sie nicht nur, wie sie durch die Straßen schlendert, was zum Beispiel Hemingway in seinem Pariser Tagebuch macht, was unglaublich langweilig ist, weil er nur davon erzählt, dass er ständig betrunken ist. Ne? Also er sauft den ganzen Tag und versucht zu schreiben. Und Ethel Adnan und ihr Pariser Tagebuch, es ist ja nicht ein Tagebuch, aber es ist ein Notizbuch oder es ist... ihre Beschreibung von Paris und es ist unglaublich dicht, ja. Also es geht da um Flüchtlingspolitik, über die Umweltpolitik, über Krieg, über die Einheit Europas, weil das in den 90, Anfang der 90er erschienen ist, wie klarsichtig sie ist, wie weitsichtig sie ist und wie sie diese Verbindung hinbekommt. Und ich meine, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie eben eine Kosmopolitin war, ja, dass sie diesen Überblick hatte von, ich glaube, in San Francisco hat sie gelebt.
Ich glaube, ja.
In Kalifornien.
Also mehrere. Kalifornien auf jeden Fall lange, ja.
Und in Paris und dann Beirut, dass sie halt all diese Städte miteinander verbinden konnte und da so einen Überblick hatte, was natürlich auch wieder ein bisschen nicht nur es ist eurozentrisch, aber halt auch westlich und Beirut halt auch, ne? Also, dass da so der Osten, der Fernosten, wie man es früher gesagt hat, also natürlich nicht mit reinspielen kann, ist klar. Aber dafür, dass sie in dieser Zeit gelebt hat und einfach alles mitbekommen hat. Sie war ja süchtig nach Nachrichten. Ich habe dir ja auch dieses Interview
geschickt. Du hast mir das Interview geschickt, ja.
Und eine Kollegin und Freundin hat es mit ihr geführt und sie schreibt, dass sie einfach oder sagt, sie steht auf und liest erstmal alle Zeitungen. Also wirklich alle, auch die Drecksblätter. Liest sie einfach zu wissen, so, was geht ab, wie reden die Leute darüber. Und dass sie dann noch Zeit findet zu malen und zu schreiben und sich noch im Café mit Freunden zu treffen. Dann nach San Francisco zu fliegen und so weiter. Es ist beeindruckend. Sie hat ein beeindruckendes Leben gelebt. Und als ich das Interview gelesen habe, dachte ich so, boah, ich freue mich, weiß ich nicht, 80 zu werden, weil da noch so viel auf mich zukommen wird, weil ich da noch so viel erleben werde. Und ich liebe es tatsächlich, dass wir auch, jetzt abgesehen von Sadie Smith, aber so Schriftstellerinnen haben, zu denen wir tatsächlich durch sie auch auf unsere Zukunft blicken können und sagen konnten, oh, wie schön, wir freuen uns irgendwie, älter zu werden und all das auch zu lernen, was wir noch alles lernen können.
Weil du hast mir, ich erinnere mich daran, dass ich das wahnsinnig schön fand. Du hast mir das auch geschrieben. So, oh, da hat man richtig Bock, alt zu werden, wenn man das liest. Und das ist witzig, weil ich hatte genau, also was sie auch hat, ist, und was Emine Sevier Özdamer auch hat, über die wir jetzt, sag ich, also mein Gott, wir könnten hier noch mal 8 Stunden sprechen, auch hat, ist dieses, was du über Toni Morrison gesagt hast, Edla Adnan, dieses Glänzen in den Augen, dieses Lächeln und diese Freundlichkeit und diese, also, früher hätte meine Oma hätte das Spitzbübigkeit genannt. Die hat dann sowas ja. Irgendwie Verschämtes irgendwie so im Gesicht und Humor und Spaß und so. Und da irgendwie so aufs Leben zu gucken, mit allem, was so ein langes Leben mit sich bringt, das finde ich total beeindruckend. Also, dass da irgendwie dieser deutsche Jammer-Ethos irgendwie nicht so vorkommt, das freut, das finde ich irgendwie wahnsinnig schön. Und um den Schwenk zu machen, ich lese gerade tatsächlich das große alte Werk von Emine Sefki Östermar, ein von Schatten begrenzter Raum. Und ich habe das...
Das neue Buch?
Das oder? Ist das neue Jahr aus dem letzten Jahr, genau. Also ich will da jetzt gar nicht so furchtbar viel, nur weil das gerade so schön passt, weil du sagst, sie ist jetzt ja auch Mitte 70, ne, und hat ja gerade den Büchnerpreis bekommen, was ich auch total abgefeiert habe. Mhm. Und ich habe das Buch aus der Bücherei, weil es sehr dick ist und ich dachte, ach, brauche ich noch mehr so Schinken in meinem Regal? Aber leider werde ich es mir jetzt kaufen müssen, denn ich habe mir schon allein auf den ersten, glaube ich, knapp 80 Seiten so viel rausgeschrieben an Formulierungen, dass ich das jetzt leider kaufen muss und mir anstreichen muss. Und dazu, dass es vielleicht, weiß nicht, ob das ist eine total, also das brennt mir gewissermaßen auf den Nägeln, das zu fragen. Denn als ich deine Krabbenwanderung gelesen habe, da kannten wir uns noch nicht. Unser damals gemeinsamer Lektor hat mich angerufen und gesagt, ich habe da eine ganz tolle Autorin entdeckt und die wirst du lieben und ich schicke dir jetzt mal die Fahne. Und das war dein Buch, Beschreibung einer Krabbenwanderung.
Ah ja, cool, das wusste ich nicht.
Ja, ja, und dann habe ich das gelesen und mein allererster Gedanke war, die hat Emine Sefki Östermar gelesen. Und jetzt frage ich dich, das ist das erste Mal, dass ich dich das frage, in all den Jahren, in denen wir uns jetzt kennen, stimmt das?
Ich glaube nein. Also ja, auf Emine Sefki Östermar bin ich später gestoßen, aber sie hat tatsächlich die Sprache von Amal sehr beeinflusst. Hm.
Im Bauch der Königin ist dein zweites. Königin,
genau. Und von der Krabbensonderung hatte ich tatsächlich eher, da würde ich sagen, die Einflüsse sind tatsächlich Sadie Smith und Sandra Cisneros. Okay. Und Toni Morrison, wenn es so darum geht, die Figuren, all ihr Leid tatsächlich auch zu zeigen und nicht zu schonen.
Also Sadie Smith habe ich auch rausgelesen, das habe ich dir, glaube ich, aber auch schon so ziemlich früh gesagt.
Ja, das hast du mir geschrieben. Ja. Ja.
Ich dachte, ich hatte deswegen die Verbindung, glaube ich, nur gemacht, weil du ja auch viel mit dieser Mythologie arbeitest, auch, also, oder diesen, naja, sagt man folkloristische Erzählungen in der Krabbenwanderung und in dem Buch, warte mal, ich muss mal hier kurz runtergreifen. Das aus deiner Trilogie da auch ist, was du hast, das ist, ich glaube, dann das erste Band, ne? Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein und der anderen ging ich hinaus. Mhm. Der Anfang hat mich total an dich erinnert, also nicht an dich als Mensch, sondern an deine Schreibe. Ja. Aber das macht total Sinn, dass du auch sagst, sie hat die Sprache von Amal in dem Bauch der Königin beeinflusst. Weil sie eben auch so, also deswegen glaube ich wegen der Krabbenwanderung und der Karawanserei, weil sie spielt halt auch eben mit diesem, ist es Realität, ist es Traum, ist es irgendwie so eine Art Rausch, was ist es eigentlich? Und das ist auch, also das kommt auch jetzt in dem neuen Buch wieder so raus, dass ich das Gefühl habe, so ja, also wie kommt man, also wie kommen solche Sätze zu einem, ich möchte diese Drogen auch nehmen?
Ich glaube, dass, also als ich das gelesen habe und einen türkischsprachigen Freund gefragt habe, wow, das klingt so toll, hör dir mal diesen Satz an. Und er meinte, das ist eine Redewendung im Türkischen. Also ich glaube, was er öfter mal gerne macht, ist eins zu eins zu übersetzen. Und das klingt einfach super poetisch. Und das kann man sich dann tatsächlich abgucken. Also das ist dann tatsächlich das, was uns zur Verfügung steht, dass wir noch eine weitere Sprache haben, aus der wir uns bedienen können. Und das habe ich dann sehr viel bei Amal dann auch gemacht, dass ich dann einfach kurdische Redewendungen, die ich so kannte, eins zu eins übersetzt habe und gar nicht mir die Mühe gemacht habe, zu versuchen, eine Redewendung im Deutschen zu erfinden, dass auch der deutsche Leser es versteht. Das habe ich nämlich noch bei der Krabbenwanderung gemacht, dass mir da ganz wichtig war, Moment, mein Publikum ist ja deutschsprachig, also nicht nur deutschsprachig, sondern Deutsch. Und sie werden es wahrscheinlich nicht verstehen, deswegen muss ich das irgendwie erklären. Und bis ich verstanden habe, nein, ich muss gar nichts erklären. Und gerade indem ich es nicht erkläre, ist es ja viel schöner, weil du ja ganz viele Interpretationen so zulässt und nicht nur eine, also nicht nur meine Intention, sondern ich finde es ja viel schöner, wenn mir LeserInnen sagen, das habe ich so und so verstanden, war das denn so gemeint? Und ich sage, nein, eigentlich nicht, aber deine Interpretation finde ich viel schöner als meine. So. Und ich glaube, das können wir uns sehr von Emine Sefki Özdamer abschauen. Einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich werde erst gar nicht erst versuchen, für euch irgendetwas zu erklären, sondern ich schreibe es einfach auf. Und dieses Traumartige, was da so durchscheint, was so surrealistisch ist, ich glaube, das ist halt auch davon kommt, ne? Dieses einfach so, wie ich mir ein Bild vorstelle, so werde ich es aufschreiben. Und das klingt erstmal total einfach, aber wir wissen ja, wenn wir anfangen zu schreiben, wie schwierig es ist, dann einen Satz zu formulieren. Aber bei ihr klingt es alles so, als würde sie, ich stelle sie mir einfach vor, wie sie da so auf ihrer Schreibmaschine tippt und wie einfach ihr das Schreiben fällt. Ich glaube, das ist total bewundernswert, wenn es sich einfach liest. Aber
also ich vermute mal, ich hoffe, dass ihr das nicht so leicht fällt, aber ich gebe dir voll recht. Also es klingt einfach, als würde es so aus ihr rauskommen. Und es ist so organisch und so, also es fließt geradezu. Ich habe mal im Studium so ein Seminar gemacht über Hélène Cissous und über das weibliche Schreiben, Écriture féminine. Und da wurde immer Virginia Woolf so genannt, ne, als irgendwie Beispiel. Das ist so weibliches Schreiben. Ich weiß immer gar nicht, was das bedeutet. Aber immer wenn ich dann Emine Sefki Özdamer in der Hand habe, denke ich, ich verstehe. Also ich weiß nicht, ob das weiblich ist, aber es ist auf jeden Fall so speziell und es spricht mich wahnsinnig an und es holt mich ab. Und das ist so ähnlich wie auch mit Edel Adnan, weil es einfach so eine unglaubliche Poesie hat und sie sich nicht scheut. Und das ist ja auch zum Beispiel was ich mir total abtrainieren musste. Diese Selbstzensur, das also immer so am Kitschverdacht vorbeizuschreiben, weil das die arabische Sprache ja total hergibt. Also das sieht man auch oft an Büchern oder an Texten, die aus dem Arabischen übersetzt ist. Und das, ich habe ja selber auch ein paar Mal versucht, mal was aus dem Arabischen irgendwie übersetzt zu veröffentlichen. Das ist sehr schwierig. Und linguistisch gesehen glaube ich, dass diese Sprachen miteinander gar nicht funktionieren. Also es sind einfach grammatikalisch und systemisch völlig andere Sprachen. Und immer wenn du es versuchst, ins Deutsche zu übertragen, wird der deutsche Leser, das deutsche Ohr, der deutsche Verstand sofort irgendwie den Kitschverdacht nach vorne stellen. Gleichzeitig lese ich aber dann Özdamer oder auch Edla Adnan oder so und ich denke, es ist so wunderschön und es funktioniert und der Rhythmus funktioniert und das ist wie so ein Tanz oder wie so eine Symphonie und so möchte ich schreiben. So. Und ich möchte gerne, dass mir das egal ist, wenn mir jemand irgendwie sagt, naja, ist ja ein bisschen kitschig. So, ja, ist mir egal, ich bin ja noch nicht so alt wie Edla Adnan. Wenn ich mal irgendwann so alt bin, komme ich vielleicht dahin, dass er es nicht mehr kitschig findet. Aber das, also ja, ich finde das sehr schön, was du gerade gesagt hast, über dem, dass uns mehr Sprachen zur Verfügung stehen, aus denen wir uns bedienen können. Ich denke, das ist ein total wichtiger Punkt, der irgendwie ganz wenig nur, also über den ich tatsächlich auch noch gar nicht so in der, also ich habe das noch nicht ausformuliert gedacht für mich, aber es ist völlig richtig, da irgendwie hinzugehen.
Ja, und wie hast du das dann bei deinem Buch gelöst? Hast du dann auch jemanden, dem du das zu verdanken hast, oder ist das durch die Gespräche dann passiert, dass du dann doch?
Ja. Ich habe da das erste Buch, also weil wir längst woanders sind, habe ich ganz viel, genau was du gerade gesagt hast. Ich habe versucht, ich habe da auch erklärt. Also, und jetzt ist es bei dem zweiten, ist es so, und das ist wahnsinnig schön. Ich habe als ich das Manuskript vor zwei oder drei Wochen irgendwie an die Lektorin geschickt habe, hat sie mir eine sehr lange E-Mail geschickt und ich habe ein bisschen geweint, weil ich weine sehr viel, Verrührung, weil auf einmal sie hat alles verstanden und also sowohl sie als auch meine Agentin, die auch gelesen hat, also sind diese beiden, die irgendwie bis jetzt das gelesen haben, beide den Sound irgendwie, es ist offensichtlich angekommen. So. Mhm. Und bis jetzt hat noch keiner kitschig gesagt, aber wie gesagt, das ist ja noch nicht erschienen. Irgendwann ist dann der nächste. Aber ich musste es mir abtrainieren, es mir selber zu erlauben, weil irgendwann ich gedacht habe, naja, aber ich lese das doch auch gerne, warum sollte ich da nicht so schreiben? Mhm. Also ich lese genau diese Texte gerne. Ich habe, wir haben hier im Podcast auch schon über Ali Smith gesprochen. Das ist, also da, was mich an deren Texten anspricht, ist genau das Gleiche. Es ist ein anderer Kulturkreis und ein anderer Hintergrund, aber das Poetische und das Rhizomatische und Verschränkte und Rhythmische in der Sprache kommt da auch vor und ist eben das, was mich da auch abholt. Und das ist so, also da den Sound halt irgendwie so abzufangen.
Ich fand den Satz gerade von dir wichtig zu sagen, dass du es an die Lektorin geschickt hast und sie hat Gott sei Dank alles verstanden. Mhm. So, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Nee. Ne? Also für uns, wenn wir unsere Manuskripte an jemanden schicken und meistens sind es deutsche LektorInnen, AgentInnen, KritikerInnen, dass da nicht nur die schriftstellerische Angst mitschwingt, so ja. Gefällt ihr oder ihm mein Text, sondern auch versteht sie denn auch diesen Konflikt? Versteht sie, warum diese Figur in dem Moment so handelt und nicht anders? Nicht, dass da irgendwie, wenn da so ein Missverständnis ist, was natürlich auch dann den Text als Körper beeinflussen wird und dann da Sachen umgestellt werden. Und ich finde das auch dann wahnsinnig anstrengend. Und dann ist es natürlich total schön, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Text dieser Person anvertrauen, das ist in guten Händen und es wird so verstanden. Und trotzdem ist es leider in unserem Fall nicht, es ist nicht selbstverständlich.
Nee, ich glaube, vielleicht ist es mir auch deswegen gerade so aufgefallen. Also, ich meine, die Angst ist ja immer da, wenn man einen Text das erste Mal rausgibt, dass dann jemand sagt, das ist Schrott, schmeiß es gleich irgendwie in die Tonne. Also jenseits von dem, was da drin steht und wie es ist. Aber wenn man sich dann selber anfängt zu erlauben, genauso zu schreiben, wie man es gerne möchte, oder versuchen, sich dem anzunähern, dass man, also ich benutze manchmal das Bild oder habe das in der Vergangenheit oft benutzt, dass als heranwachsende Leserin, Teenager, junge Frau, Studentin und so, das Gefühl immer da war in der deutschen Literatur, das, was ich in der Schule, im Studium, im Buchladen, überall gefunden habe, es hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als wäre ich auf einer Party zu Besuch, wo ich nicht richtig angezogen bin. Und was habe ich mit diesen, also es wird mir dann immer erzählt, das ist die beste Party in Town, wo Günter Grass und Thomas Mann und Hermann Hesse und Max Frisch und die alle irgendwie so rumstehen und Zigarren rauchen. Und ich habe aber leider irgendwie so einen Batik-Rock an und irgendwie so Holzketten und gehöre jetzt leider hier irgendwie, habe keinen Brandy-Schwenker, sondern irgendwie ein Flaschenbier. So, und so fühle ich mich dann oft. Und auf einmal machten sich aber irgendwie, und das finde ich sehr schön, dass es jetzt gerade, es gibt ja nun so eine Entwicklung gerade, die kann man ja zum Glück nicht verleugnen, dass alleine, dass wir zwei jetzt miteinander sprechen können, dass unsere beiden, dass unsere Bücher im selben Verlag erscheinen, dass, also wir haben ja auch viele Kolleginnen inzwischen zum Glück, mit denen wir ähnliche Gedanken und Dinge teilen, jenseits von unseren Biografien, sondern einfach, dieses, wir haben uns alle nie wiedergefunden, das, was du gesagt hast, du hast deine ersten Schreibversuche unternommen und deine ganzen Figuren waren alle weiß und hießen halt irgendwie Carsten und Claudia und nicht irgendwie, ja, wie sie jetzt halt irgendwie heißen, Amal und Sana und wie deine Heldinnen alle heißen. Und das, also das rauszugeben, ist wahnsinnig schwierig. Wir wollten dem nicht so viel Raum geben. Das haben wir uns am Anfang vorgenommen. Aber du wolltest gerne auch ein bisschen drüber sprechen, was passiert, wenn wir nicht an Lektorinnen, sondern wenn das Buch dann rausgekommen ist, was dann passiert, wenn du, ich, unsere liebe Kollegin Shada Basiar beispielsweise oder andere Kolleginnen, mit denen wir viel arbeiten, in der Öffentlichkeit sind. Hast du so ein Top-10-Worst-Case-Erlebnis als, oder hast wahrscheinlich mehrere, wir alle haben welche, was dir passiert ist oder was kannst du dazu sagen? Du als nicht deutschstämmige Autorin im deutschen Literaturbetrieb, die Deutsch auf Deutsch schreibt, aber nicht über deutsche Charaktere.
Mm. Ich glaube, es ist immer wieder auf das Gleiche zurückzuführen, nämlich, dass weiße Deutsche einfach den Text lesen, es aber so reportagenhaft lesen, als hätte ich ein Sachbuch geschrieben und nicht einen Roman. Und wenn ich über Kurden schreibe, dass sie tatsächlich glauben, ich schreibe über die Kurden und nicht einfach nur, dass es da tatsächlich einfach nur eine Familie ist oder irgendwelche Figuren, so. Und so wird dann eben rezipiert mit, sie öffnet eine Tür zu einer fremden Welt, sie öffnet ein Fenster zu einer fremden Welt. Ich glaube, das ist so der Klassiker.
Heimat, wo ist denn ihre Heimat?
Ja, die neue Heimatliteratur. Die Integration, ich würde über Integration schreiben, und darüber, dass die Migranten sich weigern, sich zu integrieren, weil ich natürlich keine deutschen Figuren so einfach in meinen Büchern habe und sie das missverstehen. Dann gibt es noch, es gab auch ganz am Anfang, das hat mich sehr irritiert, ich würde der AfD Argumente liefern, weil die eine Figur aus den falschen Gründen geflohen ist. Ja, weil er ja nicht vor Krieg flieht, sondern vor seiner Familie. Und das ist mir nicht Grund genug. Deswegen würde ich ja eigentlich da AfD Argumente liefern. Also wäre eigentlich rassistisch so.
Geht es da um den Vater in der Krabbenwanderung? Oder ja, genau. In der Königin meine ich. Nee, in der Krabbenwanderung.
Und aber letztens ist tatsächlich noch was Schlimmeres passiert, nämlich, ich werde jetzt nicht irgendwelche Namen sagen, einfach nur, damit diese Menschen nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber dass die Krabbenwanderung, als in Anlehnung an viele andere Aktionen, in denen Städte ein Buch auswählen und diese lesen, hat eine Stadt mein Buch ausgewählt und es gelesen. Und die Zeitungsredaktion dieser Stadt, eines Blattes, jetzt nicht irgendwie
Lokalblatt,
die Zeitungsredaktion, ist auf die Idee gekommen, es zu kommentieren. So mehrere RedakteurInnen, auch KulturredakteurInnen, haben es kommentiert. Und wow, es ist einfach so viele rassistische und sexistische Bemerkungen, dass es ja zu pornografisch wäre, dass es ja nur einfach um Sex gehen würde. Einer hatte geschrieben, dass es ihn geekelt hat, über Menstruationsblut zu lesen. Und das, also dieser Vorwurf von wegen, ich würde ja, ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Schriftstellerin, die irgendwie Sexszenen in ihren Büchern hat, dass es so sehr darauf reduziert worden ist. Ich war schockiert und dachte so, was lesen diese Leute für Bücher, wo einfach kein Sex stattfindet, wo das nicht als, oder die Körperfunktionen einer Frau anscheinend zu Ekel führen würden. Also das hat mich nochmal, das hat meine Vorurteile bestätigt über gewisse Menschen, nämlich weißer, deutscher Typ, über 50, aber Kulturredakteur, der eigentlich so ein bisschen den Durchblick haben müsste und wissen müsste, was es gerade so in unserer Gesellschaft, wohin sich diese Gesellschaft bewegt und die ganze Zeit eigentlich in Bewegung war, dass er es aber nicht mitbekommen hat und so ultrakonservativ ist, er müsste eigentlich gefeuert werden. So. Aber ja, so schlimme Dinge sind leider diesem Buch angetan worden, weil mir ist es egal. Für mich ist es so, dem Buch wird ja Unrecht getan.
Ja.
Ich kann das abhaben. Für mich ist es nach einem Tag getan. Aber Leute, die das lesen werden, ich hoffe, dass es Menschen gibt, viele Menschen, die das einordnen können, aber es gibt halt eben auch Leute, die das nicht einordnen können und das so als Tatsache sehen. Aber wie war das bei dir? Ich meine, du hast 2016 veröffentlicht. Da war ja auch noch mal der
andere Situation.
Ein anderer. Und es war ein anderes Verständnis auch von dir selbst als Person, als migrantische Person in diesem Zirkus.
Mehrere Sachen. Also ganz kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, auch eben, ich will auch diesen Menschen und diesen Redaktionen gar nicht mehr Raum geben, aber du hast mir das geschickt und ich war so hin und her gerissen zwischen, ich könnte kotzen oder ich lach laut los. Ich nenne sie ja immer die Provinz-Carstens, also an jeden, der jetzt Carsten heißt, Entschuldigung, tut mir leid, es ist einfach so, es ist halt meine Bezeichnung für genau diese Männer. Was mich total schockiert hat tatsächlich, war, dass von dem Kulturredakteur der Satz fiel, interessiert mich nicht. Und das finde ich, also jenseits von allem anderen, finde ich das irgendwie so unverschämt, dass also sich da noch nicht mal auf eine neutrale Art anzunähern. So. Also das ist so abfällig und so eindeutig auch in allen anderen Kommentaren, also auch alles, was dann hinterher noch an Sätzen kam, dass warum interessiert es ihn nicht? Das war völlig eindeutig zu sehen. Warum interessiert es ihn nicht? Das Buch stammt von einer Frau mit schwarzen Haaren, die nicht Susanne Fröhlich heißt oder Susanne Meyer, und sie schreibt über Menschen, die nicht Susanne Meyer heißen. Und das ist ein Milieu, das kenne ich nicht, also interessiert es mich nicht. Das ist mir viel zu viel, denn das ist nicht nur Kartoffelbrei mit Rührei. So, und das fand ich so unglaublich, und das war so nicht maskiert, sondern so klar, und da muss ich sagen, da bleibe ich dann auch weg, weil das ist bei Lesern okay, die sagen irgendwie, interessiert mich nicht, okay, dann kauf halt das Buch nicht. Aber als Journalist und Kritiker oder Redakteur ist es dein Job, das ist dein fucking Job, zu gucken, was ist an diesem Buch so. Aber so, das dazu. Ja, zu deiner Frage, ja, 2016 fühlt sich wahnsinnig lange her an, in jederlei Hinsicht. Also nicht nur, dass die Pandemie dazwischen war, sondern auch diskursiv. Also es war tatsächlich eine ganz andere Zeit, auch wenn das irgendwie gerade mal 6, 7 Jahre sind. Es ist halt, also mein schlimmstes Erlebnis, das habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt, es gab sehr viele. Ich glaube, es hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Also zum einen ist ja auch, also der kulturelle Komplex, über den wir beide schreiben, aber ich auch nochmal im Besonderen, das wird jetzt auch im neuen Buch sehr interessant, es sind halt muslimische Menschen. Das spielt in den Texten keine Rolle. Also ich bin ja auch nicht religiös und es interessiert mich auch nicht. Aber es ist halt ein kultureller Hintergrund, der Menschen aus diesem kulturellen Kreis sehr prägt. Ja, also und es gehört zu den Leuten. Und die Deutschen haben eine sehr große Angst vor dem Islam, wahnsinnig große Angst vor allem, was damit zu tun hat. Und das habe ich krass zu spüren bekommen. In jedem Interview, in fast jeder Veranstaltung, in jeder Rezension. Ich habe dann irgendwann angefangen, das zu sammeln, dass die meisten Rezensionen haben, wenn sie nicht ein Bild von mir oder vom Buchcover in dem Artikel haben, gab es immer Frauen im Burka. So als Bilder in den Rezensionen. Der NDR hat ein Interview mit mir gedreht, wo die Redakteurin allen Ernstes vorgeschlagen hat, also ich lebe ja in Hamburg, ich sollte mich doch auf die Landungsbrücken stellen und also in einem Akt der Befreiung ein Kopftuch von meinem Kopf ziehen. Dazu möchte ich sagen, ich trage kein Kopftuch, ich habe nie ein Kopftuch getragen, ich beabsichtige auch, das nicht in Zukunft zu tun. Wollten mir wirklich einen Hijab anziehen, den ich dann so abreißen sollte. Und das ist der NDR, ne? Das ist in Hamburg. Das ist nicht irgendwie Provinzblatt Königs Wusterhausen. Und mein schönstes Erlebnis war in einer Stadtbücherei an einer Matinee-Veranstaltung, wo ein Kulturverein oder ein Stadtbücherei-Integrationsverein, die Integrationsbeauftragte war meine Gastgeberin. Sie hatten, das war ja 2016, ist ja nun ein Jahr nach 2015, also der ganze Geflüchtetenstrom aus Syrien war sehr aktuell im Bewusstsein, im Diskurs, in den Medien. Und deswegen hat diese Integrationsbeauftragte gedacht, das ist eine super Idee, wenn sie die ganzen geflüchteten syrischen Frauen einlädt in die Stadtbücherei, aber nicht als Gäste zu der Lesung, weil warum auch, die haben ja kein Deutsch verstanden, sondern die hat die irgendwie Baklava servieren lassen und dann haben sie einen Samovar dahingestellt. Und dieser Samovar hat während der ganzen Lesung gerauscht. Und dann gab es irgendwie Baklava und Minztee aus dem Samovar in meiner Lesung und ich, also das war das war so ziemlich das, also ich habe dann danach auch einen Artikel darüber geschrieben, weil ich wirklich gedacht habe, ich möchte, dass mir das nie wieder passiert und dass ich dachte, wenn jetzt mich wieder jemand zu einer Lesung einlädt, dann lesen die das und dann schenken die sich das Baklava und den Samovar. So schön, dich zu sehen übrigens. Irgendwie, die Hörerinnen sehen dich ja nicht, aber du sitzt da, verdrehst die Augen und hast so die Hand vorm Gesicht. Das finde ich sehr.
Ja, es ist unglaublich. Manchmal kommen so VeranstalterInnen auf so absurde Ideen und glauben irgendwie, das Publikum unterhalten zu müssen, inhaltlich sie zu unterhalten, wird dann da irgendwie so ein Zirkus aufgebaut und dann, wie rassistisch ist es bitte, diese Frauen dazu zu bewegen, hier back doch mal Baklava und serviert es uns, also dass sie selber nicht sieht, was für ein Ungleichgewicht da einfach ist, das erstaunt mich, dieses fast schon fahrlässige Verhalten und einfach Menschen verachten, irgendwie. Die lassen wir jetzt servieren, weil die können ja kein Deutsch. Und hier ist ja auch noch unser, ne, wie du es nanntest, Migrantenmaskottchen. Das darf uns so vorlesen und uns unterhalten und was über den Islam erzählen. Aber wir werden ihr sowieso widersprechen. Boah, ja.
Aber es ist, ich hoffe, dass sich das ein bisschen geändert hat. Also es ist ja, das Schöne ist ja, und ich meine, wir sprechen ja schon wahnsinnig lange, aber so ein, also so ein bisschen, das hattest du dir auch ein bisschen als quasi Schlagwort gewünscht, und eigentlich haben wir das ja hier schon ein bisschen bewiesen, ne? Freundinnenschaft in diesem ganzen Prozess. Also nicht nur, was den literarischen Austausch angeht, den wir ja auch immer miteinander pflegen, sondern auch tatsächlich sowas wie Moral Support. Mhm. So.
Ich glaube, das ist vielen VeranstalterInnen nicht bewusst und auch wahrscheinlich den Menschen irgendwie im Literaturbetrieb, dass wir miteinander reden. Ja. Und zwar über alles Mögliche, weil wir da irgendwie Frechheiten einfach vorgesetzt bekommen, wo wir einfach den Kopf schütteln und denken so, ich sag mal, für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Und dass wir tatsächlich, also die sollten schon wissen, dass wir über ihre Fragen reden, über die Honorare reden.
Über die Honorare, ja.
Darüber, wie wir irgendwie empfangen worden sind. Sind wir begrüßt worden? Wie ist die Anfrage gestellt worden?
Über die Hotels.
Über die Hotels. Über alles Mögliche reden.
Über das Essen. Wir reden über alles, ja.
Über alles. Also, dass sie im Grunde Gastgeber sind und wir Gäste und wir anständig empfangen werden sollten, anständig behandelt wird, weil wir machen ja eigentlich diese Arbeit sehr gerne. Mhm. Aber wenn so Blödsinnigkeiten irgendwie begegnen, dann ist es so, ja, kein Wunder, dass wir Lesungen ungerne machen. Kein Wunder, dass wir nicht nach, weiß ich nicht, wohin fahren, um da für, weiß ich nicht, 400 Euro was vorzulesen und dann müssen da syrische Geflüchtete Baklava servieren. So, hallo?
Das war, also Shader Bazia und ich haben ja im gleichen Jahr unsere Debüts geschrieben und wir waren oft zusammen unterwegs oder auch parallel. Also es war dann immer so, dass wir uns, also immer wenn ich dann irgendwo war und dann gab es dann so Flyer, weil es gab dann immer so Reihen, ne, irgendwelche Stadtbüchereien, und dann waren wir immer so in der gleichen Reihe angekündigt, ne? Also das ganze migrantische Thema, und ich weiß, dass wir uns oft irgendwie gegenseitig geschrieben haben, so, oh, du bist ja nächste Woche da. Übrigens, die Moderatorin hat echt einen Knall. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Also jenseits von diesem, also dieses sich nicht alleine zu fühlen, ist ja immer wichtig. Und Verbindungen und Communities zu haben und so. Aber dieser ehrliche Austausch darüber auch, weil man ja oft das Gefühl hat, wenn man so eine Einzelperson ist, so, dass man sich auch nicht beschweren darf oder dass man nicht weiß, wie man sich dem gegenüber verhalten kann, soll, muss. Und in dem Moment, wo ich aber von dir, von Shader, von anderen genau ähnliche Erfahrungen höre, fühlt man sich A, nicht mehr alleine, nicht mehr bekloppt und auch stärker dagegen anzuargumentieren und eben zu sagen, so sorry, aber so nicht. Und tatsächlich ja auch dem Verlag gegenüber dann oft, ne? Also dann irgendwie zu sagen, so, also weiß nicht, zum Beispiel, ich weiß nicht, da reden wir jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nicht drüber, aber dann, wenn sowas passiert wie das, was dir jetzt passiert ist, mit diesem, die Stadt liest ein Buch, da irgendwie zum Verlag zu gehen und zu sagen, sag mal, also können wir da vielleicht nochmal, also mit dem Veranstalter irgendwie in, also das hier passiert mir oder meinem Buch, so. Natürlich kann der Verlag da nichts machen, aber es macht einen, also mich macht das, sagen wir so, mich macht es innerlich stärker zu wissen, wir alle haben ähnliche Erfahrungen und können da voneinander profitieren und lernen. Genau das Gleiche, was du gerade über die eben schon Grand Dames gesagt hast, über die wir gesprochen haben. Also das, worauf wir uns freuen, wenn wir alt sind, ist jetzt halt so dieser Erfahrungsaustausch und auch zu sehen, es geht voran und wir haben einen kleinen Beitrag dazu, dass es vorangeht. Mhm. Und so auch den Diskurs so selber mitzubestimmen und so.
Man muss vielleicht auch fairerweise sagen, dass die VeranstalterInnen und die InitiatorInnen nichts mit dieser Zeitung zu tun hatten.
Ja,
die
ja,
auch selber
klar.
Überrascht waren.
Ja.
Und die VeranstalterInnen haben das auch thematisiert. Es sind auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni und ein Uniprofessor gewesen. Und Theaterintendant, die haben das auch mit ihren Leuten thematisiert, mit den Studentinnen wurde das thematisiert. Es wird nächste Woche noch einen Workshop geben.
Das ist doch super.
Noch mal was machen. Also das wird nicht komplett untergehen. Und auch der Uni-Professor hat mich angeschrieben und meinte, kannst du mir bitte diesen Artikel schicken, weil das muss hier irgendwie archiviert werden. Das kann einfach nicht so. Schicke ich dir sehr gerne.
Oh Mann, ey, wir könnten hier 100 Stunden noch weiterreden, Karosch, aber wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden und ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen ein bisschen die Kurve kriegen. Aber
die Kurve kriegen, ja.
Es war so schön und vielleicht kommst du einfach nochmal wieder. Ich lade dich einfach nochmal ein.
Sehr gerne und dann sprechen wir über Sadie Smith vielleicht.
Über die haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen.
Aber das hatten wir ja im Vorfeld gesagt, das ist so die einzige, die eigentlich aus der Reihe fällt.
Weil ja, voll.
Erstens ist sie viel jünger als die anderen und zweitens, also dementsprechend auch später veröffentlicht. Sie steht also auch mit uns quasi auf den Schultern dieser Riesinnen. Und zum anderen ist sie so ein bisschen streberhaft.
Ja, ja. Ich finde ja auch, also ich muss ja auch sagen, ich bin so ein bisschen out of love mit ihr. Also ich werde nie ganz out of love mit ihr sein, weil ich ihr sehr viel verdanke, also ihrem Werk und ihrer Präsenz in dieser Welt. Und sie mir einfach, gerade auch mit White Teeth, also ihrem Debüt, was glaube ich auch bei dir das wichtige Buch einfach irgendwie ist, ne? Zähne zeigen, schlimme deutsche Übersetzung, habe ich sehr viel zu verdanken. Das hat mein Gehirn gelüftet. Das hat viele von der Uni und von der Schule internalisierte Grenzen gesprengt. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Inzwischen muss ich sagen, schätze ich sie als Essayistin und Denkerin fast mehr als Fiktionsschreiberin, also als Romanautorin. Ihre Kurzgeschichten finde ich eh langweilig, muss ich leider sagen. Also jetzt kann ich jetzt nicht pauschal sagen, aber ich habe diesen einen Kurzgeschichtenband, Central Station heißt der, ne? Und
hast
da
erstmal Sadie gebasht.
Ja, nein, wir werden Sadie Smith natürlich nicht bashen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich als Swing Time ist ja ihr letzter Roman und der ist, glaube ich, auch schon von 2014 oder 15 oder so. Und der hat mich richtig gehend zornig gemacht.
Das stimmt, der war schwach. Aber weißt du was? Das ist vielleicht auch wichtig, einfach auch für die anderen Schriftstellerinnen und für uns so im Allgemeinen. Ich finde es wichtig, dass man auch die schlechten Arbeiten dieser Menschen kennt und weiß, dass sie nicht unfehlbar waren.
Total.
Ja, sie sind in unseren Köpfen Riesen, aber sie haben auch ganz viele Fehler gemacht, bis sie hier hingekommen sind. In ihrem Essay, also Toni Morrison hat noch Nachwort zu The Bluest Eye geschrieben, dass sie da auch handwerklich da die Mängel sieht und da, was sie anders machen würde oder dass sie da einen bestimmten Konflikt nicht so gut gelöst hat. Und das finde ich mega wichtig auch für uns, wie wir diese Menschen sehen, dass wir sie nicht auf so ein Podest stellen und sie einfach nur anstarren oder ne, sondern dass wir wissen, was ihre Fehler sind, um uns selber auch Fehler zu erlauben und zu sagen,
total.
Wie du vorhin meintest, so, hey, wenn du kitschig schreiben möchtest, dann schreibst du so einen Kitschsatz. Dann gehört der in dem Moment. Ist das der richtige Satz? In dem Moment hast du es gefühlt und dann schreibst du es auf und kannst es dann in 20 Jahren bereuen.
Ja.
Aber man soll auch sagen, Rasha Khayat, sie hat auch mal diesen kitschigen Satz geschrieben.
Total, weil also es wäre ja auch furchtbar, wenn die alle nur ein Buch nach dem anderen raushauen würden, was so mindblowing wäre. Das ist ja auch völlig unmenschlich, das funktioniert ja gar nicht. Bei Sadie Smith finde ich einfach so ein bisschen das so, also ich habe das Gefühl, dass sie halt, aber vielleicht tue ich ihr doch Unrecht, man weiß ja auch nicht, was sie will. Wir kennen sie ja auch persönlich nicht. Also was will sie als Schriftstellerin und wer will sie sein und was will sie für ein Werk schreiben? Und ich habe eben das Gefühl, dass sie so sehr krass sich, also White Teeth war deswegen so toll, weil das war so anarchisch. Das hat sich an keine Regeln gehalten. Weder im Plot noch irgendwie in den Charakteren noch in der Sprache. Und das war das, was ich so wunderbar fand. Das war so wahnsinnig wild. Und inzwischen ist sie halt so jemand, die irgendwie sagt, Knausgard ist super. Und da muss ich dann halt echt sagen, so Sadie, sorry, aber bitte, wach doch mal auf.
Aber Sadie ist auch extrem akademisch aufgewachsen.
Ja, genau, das ist total akademisch.
Das fand ich ja bei White Teeth so besonders, es hat nicht in diesem akademischen Milieu gespielt, sondern es war schon irgendwie Arbeiterklasse, Einwanderer und was eben nicht heißt, ich glaube, das war On Beauty, das da fand ich es einfach ultra langweilig, wo es
um den
Professor geht und seiner Frau und er ist weiß, sie ist schwarz und dann haben die aber so komische Konflikte und ich dachte so, das ist so, ja, es hat mich nicht interessiert und
Ich habe nochmal tatsächlich jetzt im Zuge unserer Vorbereitung nochmal geguckt, mir ging es bei On Beauty genauso und ich habe das vor 2 Jahren oder so, habe ich das nochmal aus dem Regal gezogen und dachte so, ich muss da nochmal reingucken. Wie war das nochmal eigentlich? Weil ist ja auch manchmal das ganz Interessante, sich anzugucken, wie altern so Bücher eigentlich? Weil wir ja, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, wir sind im Diskurs schon viel weiter, zum Glück. Und dass, wenn du die Rezensionen von On Beauty anguckst, wie exotistisch das herausgestellt wurde, zu sagen so, ja, irgendwie dieser klassische Campus-Roman, Bildungsbürger-Roman, also all das, mit dem wir aufgewachsen sind, so auch was uns so als Kanon internalisiert wurde, dieses Milieu und diese Menschen. Und das wurde so fast irgendwie als Orden irgendwie diesem Buch angeheftet, so, ja, und da sind jetzt auch Schwarze mit drin. Und das ist ja... Ich meine, das ist schon wieder so albern und ich hoffe halt, dass es heute keiner mehr schreiben würde. Es ist wirklich so nach dem Motto, als hätte sie sich, also es hat sie ja auch, sie hat sich da diese Blueprint genommen, wie so eine Schablone und hat da einfach andere Charaktere reingesetzt und hat auch diese Kinder, die sind alle so total schablonig, schemenhaft, hat sie irgendwelche Probleme angeheftet, die sie so diesem Milieu irgendwie unterschiebt eigentlich. Und ich finde nämlich eben auch bei Swingtime zum Beispiel, das Buch hat ja so 2 Teile eigentlich, diese ganz schlimme Afrika-Thematik, das ist ja so furchtbar.
Mit dieser Popsängerin.
Oh, es ist so schlimm. Ganz, ganz.
Ich finde aber die Geschichte mit den 2 Mädels, diese
Geschichte,
die ist super. Ich total schön.
Ich auch. Ja. Und das, ich glaube, das ist, und da ist ja, nähert sie sich ja wieder so eher so bei White Teeth an. Und dass man dann denkt, so, ja, bleib doch dabei. Aber irgendwer hat ihr gesagt oder sie hat sich gesagt, vielleicht reicht das nicht, keine Ahnung.
Aber vielleicht ist es ja auch unfair, dass wir ihr von ihr immer verlangen, eine Neuauflage von White Teeth rauszubringen.
Du hast recht.
Vielleicht hat sie einfach schon alles erzählt, was sie erzählen wollte.
Mm.
Und, sie kann halt gute Essays schreiben, weißt du?
Und das kann sie wirklich. Also als Essayistin finde ich sie inzwischen interessanter als. Ich hab noch geguckt, auch tatsächlich, ob was Neues von ihr angekündigt ist, aber ich habe nichts gefunden. Also es.
Sie hatte da noch so ein Corona-Tagebuch rausgebracht.
Genau. Dieses.
Hab ich auch nicht gelesen.
Ja, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich habe das auch gerne gelesen, aber es war jetzt auch nicht so die Neuerfindung des Rades, aber es war schon gut, gut beobachtet, was sie halt gut kann, ne? Sie beobachtet gut, sie setzt gut in Zusammenhänge und sie hat halt einen sehr guten Humor beim Essay-Schreiben auch, das mag ich und das schätze ich sehr, aber es ist jetzt kein neuer Roman oder so von ihr angekündigt in nächster Zeit auf jeden Fall. Aber guck mal, jetzt haben wir es auch schon erledigt, dass wir Sadie Smith auch noch abgehakt haben.
Ja, aber abgehakt.
Ja, das ist unfair. Aber eigentlich hätten wir über alle diese 4 Autorinnen Einzelfolgen machen können, das Einzelgespräche, stimmt. Weil es so, aber es, ich glaube, es war jetzt irgendwie, also ich fand das jetzt weniger schwer, als ich dachte. Es liegt natürlich irgendwie auch an dir, weil es so leicht ist, mit dir zu sprechen.
Oh, danke schön.
Weil es schon viel ist, was wir jetzt versucht haben abzugrasen.
Es ist sehr viel und ich glaube, Menschen, die uns gerade zuhören, sollten sich allen 4 SchriftstellerInnen widmen und die Bücher lesen.
Unbedingt, ganz unbedingt. Kardosch, es war so schön mit dir.
Jascha, vielen Dank für die Einladung.
Es war wunderbar und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder live sehen.
Sehr bald.
Mach's ganz gut, meine Liebe. Danke.
Tschüss.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben, diesmal mit der großartigen Schriftstellerin Kardush Taha. Wie immer findet ihr sämtliche Links und Hinweise zu den Büchern und Autoren, Artikeln, über die wir sprechen, in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt, uns empfehlt und uns bei Instagram unter vampire_podcast folgt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Mein Name ist Sadasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin, Literaturaktivistin und Host und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.